SRF 2 Kultur.
Der promovierte Philosoph, Kulturjournalist und langjährige Auslandkorrespondent Georg Brunold hat sich für sein neuestes Buch ein großes Thema vorgenommen: den Menschen. Sein knapp 800 Seiten dicker und 3 Kilogramm schwerer Band im Großformat heißt «Nichts als der Mensch». Er enthält Texte von über 300 Autoren von der Antike bis in die Gegenwart, kurz kommentiert und eingeordnet. Georg Brunold charakterisiert dieses Werk in aller Kürze so:
Ja, es ist eine Art Garten.
Dieser Garten ist das Thema heute bei Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder. Nichts als der Mensch ist ein Buch, das zum Verweilen einlädt, zum Vor- und Zurückblättern, zum Schmökern. Meine ersten Leseeindrücke ließen sich in 4 Substantiven fassen: Humanismus, Aufklärung, Liberalismus, Optimismus.
Das ist schön zu hören, würde ich sagen. Und es bringt mich auch auf Ideen, was die in letzter Zeit viel gehörte Frage angeht, was meine Auswahlkriterien waren.
Ja, was waren denn die Auswahlkriterien? Wie ist der 60-jährige Brunold zu seiner Sammlung von Texten von über 300 Autoren aus über 2500 Jahren gekommen?
Sehen Sie, ich hatte eine Zeit lang Angst vor dieser Frage, muss ich gestehen. Nun war es so, dass ich zwar Bücher und Texte auszuwählen und zusammenzustellen hatte, einen Katalog von Auswahlkriterien hatte ich nicht auszuwählen und zusammenzustellen. Ich ging ganz ohne an die Arbeit. Und natürlich wird die Frage jetzt im Nachhinein gestellt. Die Situation, die ich mir vorgestellt habe, war, ich werde in die Verbannung geschickt mit meiner Familie, darf für mich und meine Familie eine Bibliothek zusammenstellen und mitnehmen. Und das ist die Ausgangslage.
Stand Georg Brunold also einfach vor seinen Bücherregalen und hat das eine oder andere herausgezupft?
Es hat da effektiv einen biografischen Hintergrund. Ich ging zum ersten Mal als Korrespondent nach Afrika ohne Bücher 1990, also mit 50 Büchern, und bekam dann neben meinem Hauptamt des politischen Korrespondenten immer noch Anfragen. Ich war ja früher mal mehr also als Kulturjournalist schon tätig. Ich bekam immer noch Anfragen, ob ich für ein Heft über den Teufel, NZZ Folio, nicht auch eine Geschichte machen würde. Und da hatte ich nichts. Und als ich dann 12 Jahre später wieder nach Nairobi ging, ging ich mit Bibliothek. Und das waren dann bald einmal 10.000 Bände. Und diese Bibliothek habe ich weiter gepflegt. Wir haben ja schon dieses vor 4 Jahren diesen ersten Folianten gemacht, Nichts als die Welt, und da ging die Geschichte los. Dieses Buch braucht man nicht gelesen zu haben, um das zweite zu lesen, aber natürlich ist das zweite eine Fortsetzung in mancherlei Hinsicht.
Nichts als die Welt, der Band mit Reportagen aus 2,5 Jahrtausenden, erschien 2009 und wurde ein Bestseller. Die Fortsetzung, der neue Wälzer «Nichts als der Mensch», ist in Nairobi entstanden, wo Georg Brunold bis 2012 als Afrika-Korrespondent der NZZ gelebt hat.
Ich ging die Regale entlang und fragte mich, was habe ich und was habe ich nicht, und was ich nicht hatte, besorgte ich mir.
So sind Texte zusammengekommen vom griechischen Tragödiendichter Sophokles Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus am einen zeitlichen Ende bis zu einem hier 2013 erstmals auf Deutsch veröffentlichten Text des polnischen Philosophen Leszek Kolakowski. Brunolds Textsammlung ist chronologisch aufgebaut. Dazu hätten der Verleger und er keine Alternative gesehen. Nehmen wir uns ein Beispiel vor, den römischen Universalgelehrten Plinius den Älteren, der ums Jahr 60 unserer Zeitrechnung in seiner Naturalis Historia natürlich auch über den Menschen schreibt. Wenn er zur Welt kommt, könne der Mensch eigentlich nur eines, nämlich weinen, schreibt Plinius. Und weiter?
Die erste Ahnung von Kraft, das erste Geschenk der Zeit, macht ihn zu einem vierfüßigen Tiere. Wann aber lernt der Mensch gehen? Wann sprechen? Wann ist sein Mund fest genug, um Speisen zu genießen? Wie lange klopft sein Scheitel, ein Beweis, dass er das Schwächste aller Geschöpfe ist? Nun kommen Krankheiten und ebenso viele dagegen ersonnene Heilmittel, und auch diese werden oft durch Zufälle zu Schanden. Die übrigen Tiere erlangen bald ihre Ausbildung. Einige machen Gebrauch von der Schnelligkeit ihrer Füße, andere von ihrem schnellen Fluge, andere vom Schwimmen. Aber der Mensch kann nichts, ohne dass er es gelehrt wird. weder sprechen, noch gehen, noch essen. Kurz, er kann von Natur nichts als weinen. Daher hat es viele gegeben, welche für das Beste hielten, nicht geboren zu sein oder doch bald wieder zu sterben. Unter allen lebenden Wesen ist nur ihm allein der Kummer, der Luxus, und zwar in unzähliger Weise und in Bezug auf jedes einzelne Glied, ihm allein die Ehrsucht, der Geiz, die unbegrenzteste Lebenssucht, der Aberglaube, die Sorge für das Begräbnis, ja sogar für die Zukunft nach seinem Tode eigen. Kein Geschöpf hat ein hinfälligeres Leben, eine größere Begierde nach allem, eine verwirrtere Furcht und eine heftigere Wut. Endlich leben die übrigen Tiere mit ihrer Art friedlich zusammen. Wir sehen sie scharenweise vereinigt und nur gegen fremde Arten feindselig auftreten. Die wilden Löwen kämpfen nicht unter sich, der Biss der Schlangen ist nicht auf Schlangen gerichtet, nicht einmal die Ungeheuer des Meeres und die Fische wüten anders als gegen ihnen verschiedene Gattungen. Aber wahrlich, der Mensch verdankt seine meisten Übel den Menschen selbst.
Der Mensch verdankt seine meisten Übel dem Menschen selbst. Eine für Brunolds Buch untypisch pessimistische Sichtweise.
Man kann es auch ganz anders lesen, würde ich meinen. Also das spezifisch Menschliche, das, was den Menschen ausmacht, steckt dahinter, ist seine Plastizität und seine Selbstgestalt, seine Bildungsfähigkeit, seine Gestaltbarkeit. Und dafür zahlt er einen sehr hohen Preis. Und das ist seine Verletzlichkeit. Wo lange Schatten sind, muss irgendeine große Lichtquelle sein. Also ich denke, da muss man die beiden Seiten sehen. Plinius war nicht als Super-Pessimist bekannt, sonst.
Nichts als der Mensch ist ein thematisch weit gespanntes Werk. Der Krimi-Autor Raymond Chandler schreibt über die Merkwürdigkeiten der Oscar-Verleihung. Der päpstliche Sekretär Boccio Bracciolini im Florenz des 15. Jahrhunderts über die Freuden in den Bädern von Baden im Aargau. Die US-amerikanische Juristin und Ethikerin Martha Nussbaum über Gefühle und Fähigkeiten von Frauen, der deutsche Soziologe Wolfgang Sowski über Gleichgültigkeit und so weiter. Das Risiko des Unternehmens ist, die Leserschaft zu überfordern, weil diese sich in der Breite der Auswahl verlieren könnte und weil ein roter Faden nicht erkennbar ist, außer Brunolds Interesse für den Menschen. Wo soll ich bei der Lektüre anfangen? Wie könnte eine Gebrauchsanweisung lauten?
Ich habe eigentlich gedacht, also die Vielfalt der Genres und Wissenszweige, Sparten, Ressorts sei auflockernd. Es gibt Leute, die haben Angst, in ein chinesisches Restaurant zu gehen, wo die Speisekarte 300 Gerichte aufzählt. Aber der Regelfall ist das nicht. Man braucht sich nicht verpflichtet zu fühlen, jetzt das in absehbarer Zeit durchgegessen zu haben. Und genauso ist es mit diesem Buch. Man wählt die Ziele aus im Inhaltsverzeichnis, wie man auf der Landkarte die Reiseziele auswählt. Oder wie man in dem besagten chinesischen Restaurant die Gerichte auswählt. Ich sehe kein Problem.
Auf der Speisekarte steht unter anderem auch ein Text der Benediktinerin Hildegard von Bingen, einer großen Visionärin. Sie schrieb im 12. Jahrhundert mystische Texte, geistliche Lieder, liturgische Dramen und Werke über Natur und Heilkunde. Im Jahr 1163 diktierte Hildegard von Bingen ihren Sekretären die folgenden Zeilen.
Wenn der Mensch sich ein Haus baut, dann macht er an ihm eine Türe und Fenster sowie einen Rauchabzug. Durch die Türe will er ein- und ausgehen, um alles Nötige hereinzubekommen. Durch die Fenster will er Licht haben und durch den Schornstein soll, damit das Haus nicht in Qualm verkommt, der Rauch abziehen, wenn ein Feuer darin angezündet wird. So sitzt auch die Seele wie in einem Hause. Ihre Gedanken schickt sie wie durch eine Tür ein und aus, sie erwägt hin und her, als ob sie durch ein Fenster schaute, und sie leitet ihre sonstigen Kräfte wie von einem Schornstein, um dort über diese Leitkräfte zu entscheiden und sie auszusondern. Hätte der Mensch diese Gedanken nicht, dann fehlte ihm auch die Einsicht und er würde wie ein Haus dastehen, an dem man Türen, Fenster und Schornstein vergessen hat. Die Gedanken sind ja die Urheber der Einsicht in Gut und Böse und die ordnende Kraft in allen Dingen, deshalb heißen sie Gedanken. Gedanken sind Urheber des Guten, der Weisheit, der Torheit und ähnlicher Eigenschaften, wie ja auch vom Herzen schlechte Gedanken herkommen. Und das alles geht durch die Türe. Und genauso geht auch vom Herzen ein Weg zu den Elementen, mit denen der Mensch das verwirklicht, was er gedanklich verarbeitet hat.
Also Sie sehen, es ist sehr viel von Gedanken die Rede, in diesem Text erstaunlich vieles von Gedanken die Rede. Ja, natürlich, ich meine, die Transzendenz ist ein wichtiger Aspekt des Menschseins, wahrscheinlich auch für ungläubige Leute. Die Fragen und die Imagination, Fantasie machen nicht Halt an den Grenzen unseres gesicherten Wissens. Das ist überall und zu jeder Zeit zu beobachten. Hildegard von Bingen, Himmel und Hölle, sagt man, seien seit Swedenborg, das ist frühes 17. Jahrhundert, Himmel und Hölle stünden für Gemütszustände, für Seelenzustände. Also es gibt spätestens seit dann eine diesseitige Leseweise für die Gegenstände der Offenbarung. Und man könnte auch sagen, das ist schon bei Dante soweit. Wenn wir diese Hölle besuchen gehen, dann sind das Höllenqualen, die wir aus dem Diesseits kennen. Und nochmal, was sind das 200 Jahre vorher, ist schon bei Hildegard von Bingen, also sie entdeckt die Qualitäten des auf das ewige Leben ausgerichteten Daseins bereits hier in ihrer Welt. Und wie gesagt, erstaunlich ist, wie viel sie da auf die Gedanken abhebt. Und wir sehen uns eigentlich ganz in der Nähe der arabischen Vorläufer der Aufklärung. Ich wüsste eigentlich gar nicht, was jetzt hier dran Mystizismus ist.
Georg Brunold schlägt also auch andere Lesarten von scheinbar Bekanntem vor. Was ist die Absicht hinter seiner enzyklopädischen Kompilation, die sich im Buch Nichts als der Mensch niedergeschlagen hat?
Enzyklopädisch würde ich nicht sagen, also mindestens was meine Absicht angeht, auch nicht. Ich wurde konfrontiert mit der Frage, wird das Ganze nicht ein bisschen, hat das nicht einen unangenehm kanonischen Drall? Mit dem Verdacht war ich dann erst in allerletzter Zeit vielleicht unterwegs selber. Und er hat sich immer aufgelöst, denn auch wenn man Klassiker versammelt, mal über eine Strecke lang, dann überwiegt die Überraschung in jedem Fall. Also außerdem, wer von den Lesern heute hat Leibniz gelesen? Oder man könnte das noch von vielen anderen sagen. Die Absicht, ich bin ausgegangen, ursprünglich hatte ich ein Lieblingsbuch. Das war eine Anthologie von Kiesch, Egon Erwin Kiesch, dem berühmten deutschen Reporter. Das Buch war von 1923, klassischer Journalismus. Das waren in seinem Fall nur Tote. Nur Tote konnten Klassiker sein. Er berücksichtigte jede Sparte, auch Leitartikel, auch Kritiken und so weiter. Und dieses Buch, das hatte ich dann irgendwann mal gemerkt, dass ich das am häufigsten, das war vergriffen, aber es gab es in Haufen antiquarischen verschiedenen Ausgaben zu finden. Ich hatte gemerkt, dass ich dieses Buch so viel wie kein anderes verschenkt hatte und auch ständig etwa 5 verschiedene Ausgaben besaß. Und ich habe immer mich, die Frage war, weshalb gibt es seit 1923 kein solches Buch mehr? Und das war, daraus ist der Knabentraum entstanden, eine Geschichte des Journalismus zu machen. Und in meinem Fall also der Reportage und ihrer Vorläufer. Berichtende Texte, also eine Geschichte des Journalismus, obwohl es Journalismus natürlich im engen Sinn erst seit 1600 gibt. Und daraus ist dann, wie gesagt, wir waren mit diesem ersten Band so erfolgreich, dass wir weitermachen mussten. Und es war dann, aus welchen Gründen genau, wüsste ich Ihnen jetzt nicht zu sagen, aber es war auf Anhieb klar, was danach kommt, was nach Nichts als die Welt kommt. Und im Nachhinein würde ich dazu wieder sagen, ja gut, also nachdem wir eine Geschichte des Journalismus gemacht haben, ist das jetzt eine Geschichte von dessen prominentestem Gegenstand.
Eine Geschichte des prominentesten Gegenstands des Journalismus, des Menschen. Den versucht Brunold mit seiner Auswahl in sehr vielen Facetten zu fassen. Nur gerade der Sport fehlt bei dieser Textauswahl.
Ich denke, es gibt thematisch sehr große Ungleichgewichte. Ich müsste mir überlegen, ob der Sport wirklich gar nirgendwo vorkommt. müsste ich mir überlegen. Aber ich denke, die Ökonomen werden fürchterlich zu kurz gekommen sein. Ein Freund Ethnologe sagt, ein Buch dieses Umfangs zu machen, ohne bisschen eine größere Anzahl ethnologischer Klassiker, nur gerade Lévi-Strauss über die Rassen, ist doch ein bisschen eigenartig. So könnte man weitermachen. Ich denke also, es gibt große Ungleichgewichte. Der Mensch, der hier auftaucht, ist schon also jetzt halt der Mensch in der Karriere dieses Herausgebers. Ich habe 10 Jahre lang war ich Philosoph und dann war ich 10 Jahre politischer Redakteur und Korrespondent und dann 10 Jahre lang Redaktor einer Kulturzeitschrift und jetzt wieder bei der Philosophie. Das ist dieser Mensch, der hier auftaucht und auch derselbe Mensch, den man in der Zeitung findet, unter diesen Ressorts. Und natürlich dann mit bestimmten Vorlieben, die damit zu tun haben, wo ich mich jetzt auf meinem Weg aufhalte. Das drückt sich darin aus, dass hier in diesem Buch ein großes Interesse anzutreffen ist an gewissen neueren Entwicklungen der Psychologie.
Es ist ein weiter geistiger Horizont, der durch diese Textauswahl sichtbar wird. Zu welcher Erkenntnis ist Georg Brunold gekommen, nach insgesamt 15 Jahren als Auslandkorrespondent der NZZ in Nairobi, während denen er für 45 Länder in Afrika zuständig war? Nach unzähligen Reisen und Berichten aus 80 Ländern, nach 10 Jahren als Redaktor der Kulturzeitschrift Du, nach bald 40 Jahren philosophischem Interesse, mit 60 Jahren Lebenserfahrung. Was ist der Mensch?
Zunächst muss ich mal sagen, dass ich bisher jetzt an Echo-Reaktionen eher immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass das Ganze zu eng sei in der Perspektive, dass es ein europäisch-abendländischer Horizont sei und gewisse Leute sich enttäuscht darüber geben, dass man nicht die ganze Welt hier zur Sprache gebracht findet. Dann auch, dass es doch ein im Wesentlichen auf philosophische Fragen eingeschränkter Horizont sei und so weiter. Es kann keine Rede davon sein, dass hier nun der Mensch im Ganzen oder also der Kosmos abgeschritten wird mit dem Menschen, der Kosmos des Menschen abgeschritten ist. Das würde ich sehr viel bescheidener sehen.
Den Anspruch dieses Buches bescheidener sehen. Das ist wohl auch angebracht angesichts der Komplexität des Homo sapiens und angesichts der unermesslichen Fülle von Erkenntnissen, die Denkerinnen und Denker, Forscherinnen und Forscher, Dichterinnen und Dichter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Jahrtausende hinweg gewonnen haben. Ein wichtiger Strang in Georg Brunolds Nichts aus der Mensch sind Grundlagentexte der politischen Philosophie. Texte etwa von Montesquieu, Spinoza, John Locke, John Stuart Mill. Da wären wir wieder bei Aufklärung und Liberalismus beim 18. und 19. Jahrhundert.
Das ist die direkte Fortsetzung der Entdeckung des Menschen, also in der Neuzeit, nach dem Mittelalter. Das Auftauchen des Menschen aus der Kathedrale, also der Gang nach draußen und die Emanzipation gegenüber der göttlichen Vorsehung. Das ist der Mensch, der seiner selbst inne wird und der Mensch, der sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nimmt. Die Fortsetzung ist die Aufklärung. Und ich denke, das Thema des Jahrhunderts der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ist die Freiheit.
Die Freiheit. Darum geht es beispielsweise im Text über die Grenzen der Autorität der Gesellschaft über das Individuum des englischen Philosophen und Ökonomen John Stuart Mill aus dem Jahr 1859, eines der einflussreichsten liberalen Denkers des 19. Jahrhunderts.
Was ist nun die richtige Grenze für die Herrschaft des Individuums über sich selbst? Wo beginnt die Autorität der Gesellschaft? Welcher Teil unseres Lebens gehört nur uns selbst an? Und welcher der Gesellschaft? Jeder erhält den ihm zukommenden Teil, wenn jeder das hat, was ihn in besonderem Maße betrifft. Dem Einzelnen gehört der Teil des Lebens, der vor allem die Interessen des Individuums berührt, der Gesellschaft der sie in besonderem Maße interessiert. Zwar ist der Staat nicht durch einen Vertrag gegründet worden und wir gewinnen nichts, wenn wir einen Vertrag erfinden, um die sozialen Forderungen davon abzuleiten. Immerhin aber schuldet jeder, der den Schutz der Gesellschaft genießt, ihr eine Gegengabe für jene Wohltat. Die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, verpflichtet jeden zu einer gewissen Rücksicht. Und diese Rücksicht besteht zuerst darin, dass man die Interessen der anderen nicht verletzt, sondern sich gegenseitig gewisse Interessen verbürgt, die entweder durch besondere gesetzliche Bestimmungen oder durch stillschweigende Übereinkunft als Rechte betrachtet werden. Die Rücksicht auf die Gesellschaft aber erfordert ferner, dass jeder Einzelne seinen nach Billigkeit zu messenden Anteil an den Arbeiten und Opfern trage, die nötig sind, um die Gesellschaft und ihre Glieder vor Unbill und Angriff zu schützen. Ja, die Gesellschaft hat das Recht, diejenigen, die sich der Erfüllung dieser Pflichten entziehen wollen, zu zwingen. Aber die Rechte der Gemeinschaft gehen noch weiter. Die Handlungen eines Menschen können für andere Menschen nachteilig sein, sie können die gebührende Rücksicht auf das Wohl der anderen vermissen lassen, ohne bis zu einer Verletzung ihrer gesetzmäßigen Rechte zu gehen. In diesem Fall kann der Handelnde zwar nicht durch das Gesetz, wohl aber durch die öffentliche Meinung gestraft werden. Sobald die Handlung eines Menschen die Interessen eines anderen nachteilig berührt, fällt er der Gerichtbarkeit der Gesellschaft anheim und es entsteht die Frage, ob das Wohl der Gemeinheit durch dieses Dazwischentreten gefördert wird oder nicht. Dagegen ist die Frage nicht aufzuwerfen, wenn die Handlung eines Menschen die Interessen anderer nicht berührt oder sie nicht zu berühren braucht, außer mit der Zustimmung der Betroffenen. In allen solchen Fällen sollte vollkommene gesetzliche und soziale Freiheit bestehen, die Handlung zu vollziehen und ihre Folgen zu tragen.
Wir haben vorher von der Aufklärung gesprochen, im 18. Jahrhundert, das Jahrhundert der Freiheit. Mill, das steht ziemlich genau in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert ist im Ausgang von der Französischen Revolution. Nun, das Jahrhundert der Gleichheit, die mit der Freiheit in Konflikt gerät, also zur weltlichen, bürgerlichen Herrschaft, gesellt sich jetzt also die Forderung nach mehr Demokratie, nach Einbezug aller. Und da stellt sich die Frage, was das heißt.
In welche Richtung tendiert Georg Brunold selbst? Eher zur Freiheit oder eher zur Gleichheit?
Also ich denke, der Konflikt hat sich zum großen Teil in Wohlgefallen aufgelöst, jetzt in unserer Zeit. Niemand hat mehr Angst vor dem allgemeinen Wahlrecht. Während das war der Teufel, zur Zeit, als Mill diesen Text schrieb. Und ich denke schon, also dieser Text ist jetzt also aus der Perspektive des Individuums geschrieben, das sich überlegt, wie viel Staat muss ich mir gefallen lassen, wie viel Staat möchte ich mir gefallen lassen, so viel wie nötig, aber auch nicht mehr, ja.
Und das ist auch Georg Brunolds persönliche Haltung auf die Frage, wie viel Staat muss ich mir gefallen lassen?
So viel wie nötig, ja, aber nicht mehr.
An einer Stelle im Buch schreibt Georg Brunold, er halte die weibliche Ausführung unserer Spezies für die gelungenere. Doch nur 4% der versammelten Texte stammen von Frauen. Wie passt das zu seinem Lob der Frauen?
4% ist wahrscheinlich fast noch optimistisch. Letztes Mal war es noch ein bisschen schlimmer. Letztes Mal hatten wir vor 1900 eine Frau und jetzt sind es 5 oder 6. Und insgesamt hatten wir 12, jetzt sind es wahrscheinlich etwa die Hälfte mehr. Nun, ich wurde schon vor Redaktionsschluss mit dieser Frage konfrontiert von Verlegerseite. Ich habe keine systematische Frauensuche jetzt betrieben und keine Affirmative Action angesagt oder positive Diskriminierung oder sowas ins Programm mit aufgenommen. Die Frauen waren mir willkommen, wenn ich auf sie getroffen bin und sonst, also ich habe kein Suchprogramm gestartet und ich glaube auch nicht, dass das an dem Problem der Seltenheit von Frauen gestartet bei einem solchen Unternehmen etwas ändert. Es vertuscht nur dieses Problem. Ich denke, diese Diskussion um diese historische Reihe da beim Schweizer Fernsehen hat diese Frage auch aufgeworfen. Soll man jetzt Frauen erfinden, wo es sie nicht gibt? Oder wie macht man's?
Wie gesagt, Georg Brunold war als Journalist jahrelang auf der ganzen Erde unterwegs. Zeitweise verbrachte er im Jahr 200 Tage auf Reisen, schwerpunktmäßig in Afrika, aber auch im ganzen Mittelmeerraum und in der arabischen Welt. In mindestens einer Hinsicht habe dieses Unterwegssein seinen Blick auf den Menschen verändert, sagt er.
Es hat mich in dem Sinne darauf trainiert, ohne Voraussetzungen mich an die Arbeit zu machen. Und der große Vorzug einer solchen Korrespondentenstelle im Vergleich zu einer Stelle in einem Pariser Korrespondentenbüro ist, dass man für alle Ressorts schreibt, dass man meistens mit Themen beschäftigt ist, wo man gar nichts voraussetzen kann und nicht dieselbe Geschichte alle drei Tage ein paar 200 Zeilen weiterschreibt, sondern man fängt immer von Null an. Das passt zu dem, was ich in diesen Büchern gemacht habe, würde ich sagen. Und das ist auch keine schlechte Vorbereitung für einen Afrika-Korrespondent, Philosophie zu studieren, denke ich. Womit ich nicht sagen möchte, dass es nicht eine ebenso gute Voraussetzung sein könnte, Ökonomie zu studieren, zum Beispiel, oder Geschichte.
Nichts als der Mensch ist ein Kraftpaket von vor allem abendländischem Wissen. Eine Schatzkiste, die auch viel wenig Bekanntes in die Gegenwart zurückholt. Ein Buch voller anregender Gedanken aus 2500 Jahren. Und ein langsames Buch, das viel Zeit braucht. Man kann, ja man muss viele Stunden damit verweilen. In einer Zeit, wo der Tagesschaubeitrag 1 Minute und 20 Sekunden dauert, der Radiobeitrag selten länger als 3 Minuten sein darf und die Zeitungsartikel immer kürzer werden. Nichts als der Mensch ist das Gegenteil der heutigen Gepflogenheiten in den Medien. Damit ist Georg Brunold nicht einverstanden. Er hat nämlich unter der gebotenen Kürze gelitten, denn er hat vor der Drucklegung noch in letzter Minute Texte streichen müssen, die schon gesetzt waren.
Mir hat's wehgetan. Ich habe mich jetzt da eigentlich auch für die Kürze entschieden, diesmal im Interesse der Vielfalt. Letztes Mal waren es nur 100 Seiten weniger und 160 Autoren. Jetzt sind es 100 Seiten mehr und 300 Autoren. Das war oft schmerzhaft, diese Kürze. Aber ich habe mich dafür entschieden, im Interesse der Vielfalt. Und natürlich, ich meine, wir mussten auch bei diesem Buch noch, hatten wir zum Schluss 60, 70 Seiten zu viel Satz. Also natürlich waren so und so die Zahl der Kandidaten mindestens die doppelte zeitweilig. Aber noch kurz vor Schluss hatten wir 60, 70 Seiten zu viel Satz und das gab eine sehr blutige Geschichte.
Eine blutige Geschichte, das Streichen in letzter Minute. Den dicken Band «Nichts als der Mensch» hat Georg Brunold innerhalb 3er Jahre erarbeitet. Die Textauswahl ist jedoch die Frucht jahrzehntelanger Lektüre. Welche Quintessenz zieht er aus den Tausenden von Büchern? Was ist der Mensch?
Ein Wesen, das sich mit wechselhaftem Erfolg für sich selbst interessiert. Hier ist der Mensch thematisiert unter dem Hinblick seiner Fähigkeiten zur Selbsterkenntnis und deren Grenzen. So etwas würde ich sagen, wenn es eine durchgehende Fragestellung gibt in dem Buch.
Und was aus den knapp 800 Seiten auch hervorgeht, Georg Brunold liebt den Menschen.
Gern, ja, es bleibt mir nicht viel. Ich sehe dazu auch keine Alternative.
Der Philosoph und Journalist Georg Brunold über sein Buch «Nichts als der Mensch – Betrachtungen und Spekulationen aus 2500 Jahren», das im Galliani Verlag in Berlin erschienen ist. Das war Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.